Hallo Lotti.
Hallo Lilith. Und ich weiß nicht, ob wir dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Hallo. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat gefragt, wieso wir uns eigentlich so viel Hallo sagen. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, wir sagen es ja am Anfang im Intro Hallo. Gleichzeitig war aber, ich war auch so, what the fuck, quatschen wir mal im Podcast rein. Also Hallo Lilith.
Stimmt, naja gut, aber das, ja, aber wir, ja, eigentlich, naja gut. Wie geht's?
Gut, wie geht's dir?
Ja, schlecht. Eigentlich auch gut, aber ich glaube, mein Uterus hat sich gedacht, der hat sich auf unsere Folgenaufnahme eingestimmt. Ja. Kann ich ja schon mal kurz einläuten. Das soll nämlich heute um, ja, wie soll ich das schreiben?
Beschwerden untenrum.
Probleme von Menschen mit Gebärmutter gehen. Und ja, es hat sich gedacht, der kommt einfach mal eine Woche zu früh.
Das Und Wort Gebärmutter ist eigentlich so komisch auch.
Ja, eigentlich schon, gell?
Okay, lass mal.
Naja, aber naja, gut.
Die Mutter,
man kann
die
auch Uterus sagen.
Ja.
Wieso hat
genauso
man
wie man
mit Gebärmutter
lieber Gynäkologe
übersetzt,
oder Gynäkologin sagen sollte als Frauenarzt oder Frauenärztin.
Stimmt. Naja, aber bevor wir da einsteigen, jetzt schalten bestimmt die Ersten schon so ab. Oh Mann, ein Weiber.
Oh, es geht schon Zahn wieder nur.
Was?
Das ist wirklich so eklig.
Ja, genau. Aber was soll ich sagen?
Dass dein Uterus heute einen kleinen Stepptanz hinlegt. Und zwar eine Woche zu früh.
Nee, das habe ich ja jetzt schon erzählt.
Meine sind aber auch viel zu früh gekommen dieses Mal.
Das fuckt doch ab, oder?
Ja.
Da denke ich mir, ich nehme doch schon diese Dreckshormone, dass das mal alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dann kommt da trotzdem so eine Scheiße bei rum.
Das finde ich auch krass. Also, ne? Könnte man sich wenigstens mal drauf verlassen, auf dieses Produkt.
Ey, normalerweise, mein Zyklus ist an sich sehr beständig. Auf den kann ich mich verlassen. Auf das Produkt kann ich mich nicht verlassen. Ja. Naja, dazu später mehr. Erstmal, gibt's irgendwas Funniges, was du erzählen möchtest, bevor wir mit dem Guilty Pleasure einsteigen? Oder wollen wir mit dem Guilty Pleasure erst einsteigen und dann lustige Stories aus der vergangenen Woche erzählen? Das könnten wir übrigens eigentlich auch einfach eine Kategorie machen.
Das ist eine stimmige Idee. Nee, ich hab viele Freunde getroffen und hatte richtig Freizeitstress. Aber, ich glaube, ansonsten habe ich schon alles immer erzählt. Und die lustigen Geschichten, die haben wir heute schön in die Kategorien eingewoben, nicht wahr?
Ja, also ich wurde als Stück Scheiße bezeichnet.
Auch immer ein Highlight.
Und zwar, das passt eigentlich auch zur heutigen Folge, weil da war ich auf dem Weg zur Gynäkologin. Und ich war mit dem Fahrrad. Und an sich hatte der Typ auch, der war an sich im Recht. Und auf jeden Fall bin ich mit dem Fahrrad gefahren und normalerweise fahre ich auf der Straße. Und dann gibt es eine Stelle, da muss man, da biege ich dann bald, wie beschreibe ich das jetzt? Also, da fährt man einen kurzen Weg auf dem Bürgersteig, da ist ein Fahrradweg auf dem Bürgersteig. Und dann hört er aber wieder auf und man muss eigentlich wieder auf die Straße. Und dann, 5 Meter später, wäre ich links abgebogen. Und normalerweise laufe ich die Strecke immer und dann laufe ich halt immer über den Bürgersteig. Das sind so 5 Meter Bürgersteig, der aber eingegrenzt ist quasi, weil auf der einen Seite ist eine Mauer von einem Parkhaus und auf der anderen Seite ist ein Gebüsch. Das heißt, man kommt von diesem Bürgersteig nicht mehr runter.
Bürgersteig ist auch eigentlich ein phänomenales Wort, weil wo laufen die ProletarierInnen?
Im Gulli. Und auf jeden Fall kommt man also quasi nur vom Bürgersteig, wenn man ihn halt einmal durchläuft. Man kommt nicht runter. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe voll und ganz.
Und normalerweise laufe ich die Strecke immer. Diesmal bin ich mit dem Fahrrad gefahren und bin reflexartig auf den Bürgersteig gefahren.
Ja.
Was man natürlich nicht machen sollte. War dumm, war mein Fehler.
Alter.
Aber es sind halt auch nur 5 Meter. Und dann bin ich also weitergefahren, weil erst eine Person, das hat gepasst, wir sind einfach aneinander vorbei. Und dann war so ein Mann mit Hund. Da hat man schon richtig gesehen, nee, der will jetzt rumstressen, weil ich mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig bin. Ist in der Mitte vom Bürgersteig stehen geblieben. Ich bin schon so auf ihn zugefahren, hab mir schon gedacht, der will Stress. Bin ich vorher also stehen geblieben, weil der hat mir den Weg versperrt. Ich konnte nicht rechts, nicht links an ihm vorbei. Und dann war er so, es ist ein Bürgersteig. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, er hatte ja an sich recht, aber man hat einfach schon direkt gemerkt, dass der, wenn der so gesagt hätte, naja, Sie wissen aber schon, das ist ein Bürgersteig, ne? Dann hätte ich auch safe gesagt, ja, haben Sie recht, tut mir leid, weil ich wusste ja, dass ich eigentlich nicht auf dem Bürgersteig fahren darf.
Ja.
Aber weil der mir da direkt mit so einer Fresse entgegenkam und direkt schon so richtig auf Stress aus war und halt auch so unnötig, ich dachte mir so, yo, ich weiß, sorry, tut mir leid, willst du jetzt hier ewig Stress machen oder lässt mich jetzt einfach vorbei? Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, und es war wirklich die Einstellung von dem Typ. Das
ja.
war einfach so. Habe ich irgendwie sowas gesagt wie, ja, aber wollen Sie jetzt hier weiter rummeckern oder lassen Sie mich das halt einfach vorbei? Und dann war er so, nee, du steigst jetzt ab. Und dann bin ich sauer geworden. Dann war ich so, nee, ich steig jetzt nicht ab. Und dann bin ich an ihm vorbeigefahren. Dann ist er, weil dann hat er doch klein beigegeben, ist irgendwie doch ein bisschen zur Seite. Das war auch kein Problem.
Ja, was so, will er auch machen? So.
Und dann hat er gesagt, du Stück Scheiße, du.
Und was hast du erwidert? Das musst du jetzt auch noch sagen.
Halle Maul, du Nummer Wichser.
Ja, schön.
Nein, ich habe natürlich gesagt, entschuldigen Sie, es tut mir leid. Aber ich war eh schon so gereizt, dann ist es nur aus mir rausgeplatzt. Wenn der mich nicht beschimpft hätte, hätte ich ihn auch nicht zurückbeschimpft.
Ja.
Aber nun, Lotti, was ist denn dein Guilty Pleasure?
Nee, du hast letzte Woche angefangen.
Lotti, das ist doch auch sowas von egal. Sag mal ein bisschen spontan.
Be spontaneous. Dab. ja, mein Guilty Pleasure. Ist, Leute, ich glaube, das ist heute das letzte Mal, dass wir GP'en,
ja.
Weil sie gehen uns aus, außen vorbei.
Wir überlegen uns eine neue Kategorie.
Genau.
Ideen gibt's.
Gibt es nicht auch so ein neue deutsche Welle-Lied, Außen vorbei, von Rosenstolz oder Silber,
bestimmt.
Silberherz?
Hört sich ganz an, als gäbe es sowas.
Ja, müssen wir mal googeln. mein Guilty Pleasure ist auch wieder was Gesundes. Und zwar trinke ich schon seit ein paar Wochen, weil ich das irgendwo mal, ich weiß gar nicht genau, ob es ein Trend ist oder nicht, aber ich habe im Hausflur bei uns im Wohnheim, hat jemand Gläser aussortiert und ich habe einen schönen Bierkrug gefunden, der ist aus München, hier steht Gruß aus München, da ist ein kleiner, sieht aus wie ein religiöser Mensch, der ein Bier und Rüben in der Hand hält und da drumherum sind kleine Bilder aus München. Things that happened in München. Und letztens in einem Seminar habe ich das getrunken und abends waren wir dann noch in FFM unterwegs und währenddessen schrieb mir ein Freund, war so, yo, hast du schon losgelegt mit Bier? Und weil es ja hier in meinem Bierkrug ist. Und ich war so, nein, es ist Gurkenwasser. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das schon richtig lange trinke. Und Gurkenwasser ist richtig, richtig gesund, weil ja in Gurken ganz viel Vitamin C ist. Sie werden... Lilith hat sich gerade am Kopf gefasst und ich dachte, sie sagt so, oh mein Gott, halt your esoterical Maul. genau, Gurkenwasser ist sehr gesund, das ist sehr, oder Gurken sind sehr Vitamin C-haltig. Man wird richtig gedetoxed und noch extra hydriert und es ist einfach super. Ist es nicht guilty, ist es eigentlich eine sehr gute Sache.
Einfach nur ein Pleasure.
Was Gesundes ist, genau, ist pure Pleasure.
Leute, pure Pleasure, du hattest mir das ja schon mal erzählt, dass du Gurkenwasser trinkst und ich habe einfach gedacht, dass du so Wasser von sauren Gurken meinst.
Das ist interessant, das haben viele geglaubt. Ich habe das jetzt in letzter Zeit vielen Menschen erzählt und die so, keine Ahnung.
Gurkenwasser ist nämlich Wasser von sauren Gurken. Das, was du da hast, ist Wasser mit Gurken drin.
Stimmt. Ah, mir fällt auch noch eine andere Sache ein. Und zwar der Hort. Letzte Folge. Meine Mutter hat mich gerügt. Und da bin ich mal wieder darauf gestoßen, dass hier Ostdeutschland, weil anscheinend ist der Hort, also Kinderbetreuung gab es ja auch natürlich im Westen. Und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so ein Ost-West-Ding, sondern eher, dass der Hort aus der Arbeiterklasse so ein bisschen kommt, weil es da Kinderbetreuung geben musste, während in so bürgerlichen Verhältnissen den Menschen, die auf dem Bürgersteig laufen, die ja nach der Schule irgendwie, da kommen die Kinder nach Hause und die, ja, meistens die Frau steht am Herd und kocht. Und Hort ist quasi so der Überbegriff davon gewesen in der Arbeiterschaft. Ich glaube, es ist sogar frühes 20. Jahrhundert, doch 20. Jahrhundert oder so kam das auf.
Mhm. Ja, Ost-West glaube ich auch nicht, aber es gibt hier schon auch Hort.
Ja.
So, ich kenne diesen Begriff auch. Nur wahrscheinlich, also wie gesagt, ich war wahrscheinlich auch in einem Hort. Ich
ja, aber
war
Hort ist auch
Schule
länger.
In der Schülerbetreuung.
Ja, genau, aber warst du immer so bis 16 Uhr oder so? Weil ich war immer so bis 16, 17 Uhr da.
Oh, ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Wie lange hatte man Schule? Ich glaube, ich war immer eher nur so bis 3.
Ah, okay. Ja,
und das hieß
okay.
Halt Schülerbetreuung.
Ja, 3 ist ja auch schon okay.
Ja. Naja, genau. Mein Guilty Pleasure? Ja, ich habe auch nicht mehr so richtig einen, aus der Nase gegangen. Also erstmal, doch, ich verwandle mich in einen White Cis Dude. White bin ich ja schon, in einen Dude. Auf jeden Fall trinke ich richtig viel Bier in letzter Zeit. Also richtig viel ist übertrieben. Aber zum Beispiel letzte Woche habe ich an 3 Abenden hintereinander jeweils ein Bier getrunken. Und ich weiß, für viele Leute ist es normal, jeden Abend ein Bier zu trinken, aber ich finde, das ist keine gute Gewohnheit. Und gestern habe ich auch ein Bier getrunken. Jetzt möchte ich das wieder cutten. Aber gerade wenn es where the good is, man underwakes ist. Und das Ding ist, ich würde auch alkoholfrei trinken, aber ich trinke auch immer ja gemischtes Bier. Und manchmal ganz ehrlich, schäme ich mich ein bisschen, mir ein alkoholfreies Cola-Bier zu bestellen.
Ja, das finde ich auch, das hat so eine ganz komische Dynamik irgendwie, wenn man irgendwo sitzt und quasi alle um einen herum Alkohol trinken.
Nee, darum geht's mir gar nicht, weil ich mir denke, alkoholfreies Cola-Bier ist so, dann trink doch einfach eine Cola.
Nee, weil Bier hat ja schon doch einen sehr eigenen Geschmack.
Macht's halt schon aus. Ja. Aber gestern war ich nämlich Fußball gucken und die Jungs haben sich auch ein alkoholfreies Cola-Bier bestellt.
Cola-Bier ist auch wirklich der größte Schmutz. Was ist mit euch?
Cola-Bier ist der größte Shit, Alter, das ist geil! Lecker Schmecker Cola-Bierchen.
Ich glaube, wir müssen uns nochmal boxen.
Warum?
Ich finde es eine richtige Heidenkacke.
Warum?
Das klingt ganz schlimm.
Hä, hast du schon mal getrunken?
Ja.
Nee, hast du nicht.
Doch, hier in Hessen.
Nee, hast du nicht. Liegt doch nicht.
Ich, und zwar, aber das muss ich unbedingt erzählen. Doch, jetzt erzähle ich es. Ich habe ja vor diesem Wohnheim in einem anderen Wohnheim gewohnt. Weit woanders in Frankfurt im Bonames. Und da gab es einen Partyraum. Die Banane. Und in der Banane, das war so ein richtiger spät 90er, früher 2000er Raum. So mit, weißt du, mit Sonnenuntergang am Strand Poster an der
Geil.
Wand. Und da gab es Bier und Cola und sowieso ganz, ganz wilde Vibes an dem Abend.
Hast du schon mal Bananenweizen getrunken?
Ja, das finde ich auch disgustingly lecker.
Naja, aber der Guilty Pleasure ist also gar nicht das Bier, aber eigentlich gehört es dazu, sondern dass ich mich in einen Dude verwandle. Das ist auch richtig Stereotyp. Egal! Ohne Stereotypen macht das Leben auch keinen Spaß.
Genau.
Auf jeden Fall, ist eigentlich so auch falsch, sondern ich bin im Fußballfieber merkwürdigerweise. Nicht Fieber, das wäre übertrieben, aber ich will die Spiele gucken. Und eigentlich juckt mich Fußball sowas von überhaupt nicht.
Ja.
Und ich reg mich auch eigentlich immer nur drüber auf, weil ich es so ätzend finde, wenn jetzt, dann ist ja EM oder WM und alle hängen ihre beschissenen Deutschlandflaggen an ihre Kackautos oder aus ihren Scheißfenstern raus und ich krieg's kotzen. Und eigentlich, das Spiel gestern hätte man eigentlich ja sowieso boykottieren müssen, aber trotzdem bin ich so... Ich will Fußball gucken. Irgendwie interessiert es mich doch ein bisschen.
Ich habe am Samstag Fußball geguckt, Deutschland gegen Portugal. Und
das habe ich nämlich nicht geguckt, weil Fabio hat es mit seinen Boys geguckt.
Stimmt,
und ich war eigentlich mit eingeplant. Aber er hat mir als nicht gesagt, wo die sich treffen. Und er hat die ganze Zeit gedacht, dass sie sich in Gießen treffen. Im Endeffekt haben sie sich dann aber nicht in Gießen getroffen, sondern da auf dem Dorf bei denen. Und ich habe es nicht mehr dahin geschafft. Und dann habe ich es nicht gesehen. Und ich wusste nicht, dass die auf jeden Fall noch ein Spiel danach haben. Sondern ich dachte, wenn die da verlieren, dann fliegen die raus.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das wäre schon ärgerlich. Dann habe ich ja nur ein einziges Spiel gesehen.
Ja.
Ja.
Ich fordere Steinigung für Fabi. ich finde aber auch, dass, also beim Fußball gucken, ich finde eigentlich die Feldstudie, sich die anderen Zuschauer anzugucken und manchmal auch Zuschauerinnen, das ist eigentlich der viel größere Spaß. Und wer auch noch ein großer Spaß ist, ist Bela fucking Reti. Dieser Kommentator. Beim ersten Spiel hat Manuel Neuer irgendwas gemacht, keine Ahnung, glaube ich, einen Ball gehalten oder so. Und Bela Reti sagt, ja, das war wieder Weltklasse von Manu. Und ich war so, wieso duzt ihr euch? Wieso heißt er Manu? Was ist hier Weltklasse?
Vor allem habe ich mir, gestern habe ich mir mehrfach so gedacht, was loben die denn da? Die bauen doch absolute Scheiße.
Ja, aber das finde ich, das ist zum Beispiel auch und so eine Sache. So, wir haben doch überhaupt keine Ahnung. Und dann ist man so, mein Lieblingssatz auch in dieser ganzen Situation ist auch so, wieso steht denn da keiner? So als hätte man irgendeine Ahnung.
Aber das ist ja auch so, warum steht denn da keiner? Die können doch nicht das ganze Feld da vorne beim Tor freilassen, das geht doch nicht. So, ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Thema kommen, ne? Soll ich mal einleiten?
Ich möchte gerne, dass du es einleitest. Soll ich eine Glocke machen?
Ja, bitte.
Klingelingeling!
Also, ich muss erstmal den Kontext darlegen, wieso wir heute darüber sprechen. Und zwar, Wieso sprechen wir heute darüber überhaupt? Ach ja, genau. Ich war vorletzte Woche bei der Gynäkologin und hatte da mal wieder eine interessante Situation. Es gibt da immer wieder interessante Situations, über die ich mich aufrege. Und da bin ich dann auf ein allgemein großes Thema gestoßen. Eigentlich ging es hauptsächlich um Endometriose. Das ist eine Krankheit, wo sich Gebärmutter ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Und das macht zum Beispiel sehr starke Schmerzen. Kann auch im Worst Case unfruchtbar machen, etc. Und ich habe nämlich sehr starke Regelschmerzen. Und immer wenn ich zur Frauenärztin gegangen bin, ja, heißt es immer, oh, nee, das ist normal. Muss man sich immer anhören, das ist ganz normal. Ja. Regelschmerzen sind normal, das gehört dazu. Ja, das gehört auch dazu, das ist auch normal, bis zu einem gewissen Grad. Wenn du wegen Unterleibsschmerzen im Bett bleibst oder arbeitsunfähig bist, ist es nicht mehr normal.
Ja.
Aber das scheint niemand zu checken. Auch keine GynäkologInnen. Und das macht mich super wütend. Und in den letzten Jahren, in dieser Welle von Gleichberechtigung und Feminismus, die ein bisschen immer
die
mehr
Welle,
wird,
die
ja,
über uns schwappt,
kommt natürlich auch mehr der Fokus auf Krankheiten, die zum Beispiel nur Frauen oder Menstruierende betreffen.
Ja.
Die siehe da zum Beispiel Endometriose. Und ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt im Internet, natürlich nicht bei meiner Frauenärztin. Und dann habe ich das bei ihr mal angesprochen, wie es denn, ob ich das vielleicht habe. Und sie war so, nein, dein Zyklus ist regelmäßig, mehr wollte sie auch gar nicht wissen. Mhm. Und bei ihrer Nichte, die hat es da, ist es außerdem so und so und das kann ich gar nicht haben. Und dann letztens war ich halt wieder da, das ist jetzt schon 2 Jahre her oder 3 das Gespräch, das war ich letztens wieder da und habe halt nochmal gesagt, hier gibt's nicht doch noch irgendeine andere Möglichkeit als die Pille gegen die Schmerzen, ich möchte die eigentlich jetzt nicht die nächsten 10 Jahre, bis ich ein Kind kriege, nehmen, etc. Und dann habe ich halt gesagt, habe ich so ein paar Sachen aufgezählt und dann war sie auf einmal so, ja, sie haben ja auch auf jeden Fall Verdacht auf Endometriose und dann hat sie einfach weitergeredet und ich war so, was?
Ja.
Genau, und deswegen dann habe ich auf der Arbeit so einen Post gelesen und auf jeden Fall über dieses Erlebnis bin ich dann auf das Thema gestoßen. Da habe ich gedacht, habe ich zu Lotti gesagt, Lotti, lass uns doch mal über Erfahrungen bei FrauenärztInnen reden, weil das ist nicht nur diese Sache, sondern auch generell der Umgang mit der Pille beim Frauenarzt zum Beispiel. Oder, das kann ich nachher erzählen, Verhütung allgemein. Meine ist so richtig, Kondome?
Nein, das geht nicht.
Naja, und auf jeden Fall, ich krieg den Bogen nicht gespannt.
Doch,
in der Recherche zu diesem Thema bin ich dann auf das allgemeine Thema Gendermedizin gestoßen, beziehungsweise die geschlechtsspezifische Medizin.
Ja.
Weil, und ich wusste das schon, ich weiß nicht woher, aber irgendwo wusste ich das schon her. Aber ich glaube, viele Leute wissen das nicht, dass nämlich Frauen auch in der Medizin nicht gleichberechtigt sind und sehr unterrepräsentiert. Und dass viele Medikamente auch nur an Männern getestet wurden, weswegen Frauen, die zum Beispiel eigentlich eine ganz andere Dosierung bräuchten oder ganz andere Nebenwirkungen zeigen. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und das erzähle ich euch jetzt.
Sogar auch nur an männlichen Mäusen.
Genau. Und da habe ich mich ein Video geguckt von Quarks. Hast du vielleicht auch geguckt, wo die am Anfang diese 2 Schauspieler sind?
Ja.
Genau, also da sind am Anfang 2 Schauspieler. Erst wird ein männlicher Schauspieler gezeigt, der beschreibt, ich habe Rückenschmerzen, mein Arm tut weh, ich habe Druck auf der Brust oder so. Da denkt wahrscheinlich jeder direkt, aha, Herzinfarkt. Dann wird ohne Pause eine weibliche Schauspielerin gezeigt, die sagt, ich habe einen verspannten Kiefer, Nacken, mir ist ganz übel, mir ist schwindelig, ich habe Migräne, ich musste mich schon übergeben. Ich habe mir dann gedacht, okay, die haben erst den Mann gezeigt, der einen Herzinfarkt hat. Ich weiß, dass Frauen andere Symptome haben bei Herzinfarkten als Männer. Ich weiß aber nicht, welche. Habe ich mir aber also geschlussfolgert, die wird auch einen Herzinfarkt haben. Habe ich es dem Fabi gezeigt, bevor die sagen dann ja auch, die beiden haben die gleiche Krankheit. Das habe ich dem Fabi aber nicht gezeigt. Ich habe ihm nur die beiden Sachen gezeigt. Beim Mann war ja so, ja, der hat einen Herzinfarkt. Bei der Frau wusste das nicht.
Mhm.
Und dann werden halt in dem Video 2 Medizinstudierende herangezogen und die sagen auch, beim Mann sagen die gar ganz klar was mit dem Herzen und bei der Frau sagen die Burnout.
Ja.
Und das ist zum Beispiel eine Sache, dass im allgemeinen Wissen weiß man, die Symptome von einem Herzinfarkt sind aber halt männliche Symptome von einem Herzinfarkt. Ja. Und da habe ich mir natürlich auch mal, habe ich weitergeguckt und die Gründe, hat unterschiedliche Gründe, warum Frauen und, also, na, kann man jetzt von Frauen und Männern sprechen? Biologischen Frauen und Männern.
Genau, der Körper
nämlich,
mit X und Y, mit den
genau,
X und den
das
Y
hat nämlich einmal genetisch, liegt es an den genetischen Unterschieden, wegen den X- und Y-Chromosomen. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, warum man eine unterschiedliche Dosierung braucht von Medikamenten. Es sind aber auch die Sexualhormone, weil zum Beispiel durch Testosteron nimmt man weniger Schmerzen wahr, hat stärkere Knochen, aber eine schwächere Herzfunktion.
Ja.
Und durch Östrogen also das weibliche Sexualhormon, ist man geschützter vor Infektionen, hat weniger Fettleber, weniger Herzinfarkt und weniger Schlaganfall. Aber auch nur bis zur Menopause, weil dann das Östrogen weniger wird, dann ist man auch, hat man auch ein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und der dritte Unterschied ist, also es gibt mehrere Unterschiede, aber noch ein Unterschied ist, dass Frauen im Durchschnitt kleiner sind und deswegen zum Beispiel auch kleinere Organe haben. Das kann dann bei Organspenden ein Problem werden. Und auch, das ist jetzt aber ohne Gewähr, das habe ich mir nur so zusammengeschustert in einem anderen Video, im Neo-Magazin-Video, haben die nämlich auch gesagt, dass zum Beispiel Beta-Blocker Frauen viel langsamer abbauen in der Leber und die deswegen intensiver wirken und stärkere Nebenwirkungen haben. Da habe ich mir gedacht, könnte doch auch daran liegen, dass die Leber vielleicht kleiner ist, oder? Aber ich bin kein Medizinmensch, deswegen vielleicht ist das auch absoluter Bullshit.
Aus dem Mensa-Leben.
Genau, und das liegt halt eben daran, dass in Zulassungsstudien Frauen einfach nicht berücksichtigt wurden. Ich glaube, das war nicht immer so, sondern, das haben die auch in dem Video gesagt, dass in den 60ern war ja dieser Contergan-Skandal, also das war ein Medikament, das wurde Schwangeren verabreicht und die haben dann Kinder mit Fehlbildungen bekommen. Und da hat man halt gesehen, was passieren kann, wenn schwangere Frauen noch nicht zugelassene Medikamente nehmen. Und da bei einer Frau natürlich immer das Risiko besteht, dass die schwanger sein könnte, hat man sich halt dann gedacht, ja, da lassen wir die einfach raus. Das ist für die Pharmaindustrie auch viel einfacher, weil der weibliche Körper mit den Hormonschwankungen und so, das ist so kompliziert daran zu forschen. Dann nehmen wir den Mann, das ist schön einfach. Und die Frauen können es dann halt auch nehmen.
Frauen sind kompliziert.
Aber das, also angeblich ist es seit Anfang der 2000er müssen wohl zumindest neue Medikamente auch in Frauen getestet werden. Und da ergibt sich dann danach, wie prozentual öfter eine Frauen und Männer dieses Medikament nehmen müssen.
Ich finde es aber auch so heftig, diese Begründung irgendwie so, ja, es könnte ja sein, dass die Frau schwanger ist. Es könnte ja sein, dass sie unfruchtbar ist. So, Frauen sind einfach, keine Ahnung, oder Menschen mit Uterus sind einfach nur genau dafür da, um Kinder auszutragen oder wie so. Das ist so eine Scheiße und das ist so auch irgendwie degradierend, so als wäre irgendwie das alles, wozu man da ist.
Ja.
Wozu Frau da ist.
Deswegen ist es auch kein blöder Spruch zu sagen, weil zu Endometriose zum Beispiel, da wird so gesagt, wenn das eine Männerkrankheit in Anführungsstrichen wäre, dann wäre die schon längst viel mehr erforscht. Ja. Und wenn man jetzt im Hinterkopf behält, was ich gerade gesagt habe, ergibt es natürlich auch nur Sinn, weil Frauen sind ja sowieso unterrepräsentiert in der Medizin. Mhm. Und ich finde gerade auch in den letzten Jahren, Endometriose, das eine, obwohl ich immer noch sehr viele Leute kenne, die nicht wissen, was das ist, auch Frauen. Und zum Beispiel Lipödem, das andere, habe ich auch das Gefühl, dass das jetzt auch in sozialen Medien immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Das ist halt auch eine Krankheit, die eher Frauen betrifft. Da wird dann, bei Endometriose wird einem gesagt, ja, stell dich mal nicht so an, Regelschmerzen sind ganz normal. Bei einem Lipödem wird einem halt dann gesagt, ja, du bist halt einfach nur fett und faul.
Genau, iss mal ein bisschen gesünder, iss mal,
ist mal weniger, mach mal mehr Sport. Das kann auch Männer befallen, die Krankheit, aber es ist prozentual halt eine Frauenkrankheit quasi. Ja. Und ist auch weniger erforscht, wird weniger ernst genommen.
Was ich richtig, also es hört ja auch nicht unbedingt bei der Medizin auf. Es sind ja auch, wenn du dir zum Beispiel auch Autositze anguckst oder also wenn Autos getestet werden oder Sitze im Auto, dann wird das immer, oder der Prototyp, der da drauf sitzt, ist ein Mann oder ein männlicher Körper oder der Körper, den man eher einem Mann zuschreiben würde, biologisch gesehen. Also so breitere Schultern, größer allgemein, keine Milchdrüsen vorne dran. Und das ist gefährlich für Menschen mit vermeintlichen Frauenkörpern, weil wir quasi dann bei einem Autounfall eher sterben oder eher schwere Verletzungen davon tragen, weil dieser Sitz eben nicht für uns gebaut ist.
Und ja, das ist auch eine Sache, glaube ich, die viele nicht wissen.
Ja.
Naja. Apropos Autositze. Autositze sind doch ungefähr wie Impfungen, Lotti. Du weißt schon, man kann es gibt doch sehr, 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 sehr seltene Fälle, wenn man einen Unfall baut, dass der Autositz einen umbringt. Dass der Autositz einen umbringt, aber trotzdem würde doch jeder denken, mich anzuschnallen ist immer die bessere Lösung.
Ja.
Also, lasst euch impfen. Habe ich auch im Video zu sehen, das hat gerade so gut gepasst.
Übrigens auch mit dem, das fand ich nämlich auch so krass, weil das ist ja zum Beispiel auch so, also ja, Herzinfarkt ist, glaube ich, sehr, also auch wichtiges Beispiel und so, aber ADHS zum Beispiel auch. Also es heißt irgendwie immer, ja, ADHS ist unkonzentriert sein und ganz hibbelig und so, aber bei Frauen äußert sich das zum Beispiel auch einfach in so einer inneren Unruhe oder in so einem ständig irgendwas vergessen, tollpatschig sein. Ja, Lilith, ich bin mir sicher, dass wir ADHS haben, aber es wird einfach nicht so wahrnehmen, weil...
Hey, ich bin immer gefragt worden, hast du ADHS oder was?
Ja, genau, das wurde ich nämlich auch immer gefragt. Lass mal ADHS
testen.
Ja, genau.
Aber wir haben keine Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, immer innere. Aber vergesslich bin ich eigentlich auch nicht.
Also so, ich glaube, man kann auch vergesslich sein und eine innere Unruhe haben, ohne ADHS
und keine
zu haben.
ADHS haben, ja.
Aber ja.
Man kann auch Regelschmerzen haben und keine Endometriose haben. Das muss an dieser Stelle natürlich auch gesagt werden, aber.
Da wollte ich nämlich nochmal einhaken, weil ich finde das richtig krass, wie deine Frauenärztin anscheinend ist. Weil bei mir ist es über. Also ich glaube, das ist auch. Bin ich auch gesegnet, weil ich habe nicht so schlimme Regelschmerzen und seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, also so, sie sind schon, tut schon mehr weh so und sie kommen auch unregelmäßiger, aber es ist jetzt bei weitem nicht so schlimm wie bei dir früher. Aber meine ist zum Beispiel so, also ich habe irgendwann mal, ja, letztes Jahr habe ich irgendwie mit ihr über Verhütung geredet und die war voll pro Kondom und meinte so, ich will ihnen hier nichts verschreiben, so, das ist teuer, das Hormone, bla.
Vielleicht muss ich mal zu deiner Frauenärztin gehen.
Ja.
Wäre vielleicht besser. Das ist aber auch die nächste Sache, eine gute Gynäkologin zu finden. Ich habe jetzt einen Termin bei einer, die angeblich sich damit ganz gut auskennt, aber halt ja. Auch erst im fucking September.
Krass. Boah, auch ey, Kassen- und Privatpatientenversicherung. Oh. Aber auf jeden Fall, also ich hatte noch keine Frauenärztin, die irgendwie gesagt hat, sie sollten die Pille nehmen. Ich habe Also damals habe ich danach gefragt oder sie hat gesagt, das wäre eine Option so, wenn für das, was sie vorhaben, aber hier gibt es noch das und das und das. Mhm. Mache ich so, nein, Pille, weil 18. Aber genau, also. Und zum Beispiel ist diese Frauenarztpraxis auch sehr, es gibt ja viele Praxen, die schreien einfach Kinderwunsch, Kinderwunsch, Kinderwunsch. Die sind so rot, rosa. Läuft so Mucke, irgendwo steht auch ein kleiner Springbrunnen, überall sind so Silhouetten von Frauenkörpern, ein bisschen Tücher hängen rum, es riecht gut und überall hängen auch Babybilder. Und diese Praxis ist aber im Vergleich dazu sehr steril und auch nicht rosa.
Okay.
Wo es dann, keine Ahnung, wo es dann irgendwie auch so ist, okay, es geht auch um andere Themen als die Fortpflanzung des Menschen.
Nee, also ich hatte... Bei so vielen war ich noch nicht. Aber ich hatte, naja, also die erste Frauenärztin, bei der ich war, das war halt die gleiche, zu der meine Mutter geht.
Ja.
Die war auch immer zufrieden damit. Und da bin ich hingegangen, da war ich 14 oder so, glaube ich, das erste Mal. Und die hat auch gesagt, nee, Pille ist noch nicht. Und ich wollte die aber auch gar nicht. Also die war immerhin nicht von wegen, hier, du kriegst sofort die Pille. Da bin ich auch wegen den Schmerzen hingegangen. Die hat mir dann irgendwie so pflanzliches Zeug aufgeschrieben, was nicht geholfen hat, aber gut. Und... Dann irgendwann war ich ein bisschen älter, bin ich wieder hingegangen, dann hat sie mir aber doch die Pille verschrieben und vor allem auch direkt so die heftigste, die man gefühlt nehmen kann. Es gibt ja Pillen mit unterschiedlichen, ich ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so genau, aber mit unterschiedlichen Hormondosierungen, mit unterschiedlich viel Gestagen, Östrogen etc. Und diese, wie heißt das? Oh mein Gott, ich habe das Wort vergessen. Generationen? Erste, zweite, dritte Generation?
Ah, ja.
Keine Ahnung.
Doch, ja.
Auf jeden Fall gibt es eben manche, die weniger viele Hormone haben und manche mit mehr Hormonen. Die hat mir gefühlt direkt die verschrieben, die höchste Dosis an Hormonen überhaupt hat, das höchste Thromboserisiko, was man überhaupt haben kann. Und ich habe mehrere Freundinnen und Bekannte, die schon eine Thrombose bekommen haben von der Pille. Und dann habe ich die irgendwann, dann habe ich gesagt, die will ich doch nicht nehmen. Habe ich nach einem Monat eine bekommen, die schwächer ist. Die war dann zu schwach, die hat überhaupt gar nichts gebracht. Und dann habe ich die eigenhändig wieder abgesetzt. Und als ich irgendwann dann wieder bei der war und die das quasi erzählt habe, dann war die richtig sauer. Was mir einfallen würde, dass ich die einfach absetze, ohne das mit ihr zu besprechen. Und meine Frau jetzt, die hat, mit der war ich am Anfang schon zufrieden, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die sich das alles gut anhört. Und die hat mich auch nach gefragt, ob ich in der Familie Frauen mit Brustkrebs habe oder Gebärmutterkrebs oder Schlaganfällen. Also hat diese ganzen Risiken für Thrombose, Risiko und Brustkrebs etc. abgeklärt. Und hat mir dann auch eine Pille verschrieben, die nicht diese heftigen Generationen ist, sondern eine, die nicht ganz so stark ist, die aber auch geholfen hat. Dann habe ich irgendwann nochmal nachgefragt, dann hatte ich ja diese Magensache die ganze Zeit, da habe ich die Pille dann wieder abgesetzt. Weil ich gedacht hatte, vielleicht liegt es ja daran. Und dann hatte ich mit ihr auch mal zum Beispiel über eine Spirale geredet, wobei ich mir da halt auch denke, so, ich meine, es sind ja sehr viele Leute, auch Frauen, mittlerweile so Pillengegnerinnen. Ich prinzipiell auch.
Ja.
Ich würde sie auch lieber nicht nehmen. Und dann kommt halt immer, ja, probier's mal mit der Spirale. Yo, ich weiß, eine Spirale sendet Lokalhormone ab, aber es ist halt trotzdem ein hormonelles Verhütungsmittel. Ja. Und wenn ich sage, ich möchte nicht hormonell verhüten, dann ist auch eine Spirale keine Lösung. Und eine Kupferspirale ist sowieso keine Lösung, weil die noch stärkere Schmerzen macht.
Ja, stimmt.
Und ich will es ja nicht zur Verhütung, sondern ich will es ja gegen die Schmerzen.
Ey, der Kupferspirale vertraue ich auch überhaupt nicht. Also da werden ja auch so viele Frauen schwanger, obwohl die noch richtig drin sitzt. Echt? Und so, ja. Krass. Boah. Oder und wie verrutscht und dann hast du da Geld ausgegeben. Und,
oh. Ja, ich hab tatsächlich, ja, das denke ich mir halt auch. Ich habe auch eine Freundin, wo die mal verrutscht ist. Und vor allem denke ich mir, wenn ich die nicht vertrage, keine Ahnung, bei der Pille kannst du halt recht spontan sagen, ich setze jetzt wieder ab. Ich setze mir doch nicht für 300 Euro eine Spirale ein, wenn ich eigentlich schon weiß, ja, so wirklich zufrieden bin ich mit hormoneller Verhütung nicht. Und habe dann, keine Ahnung, 400 Euro ausgegeben, ja, ja, um die nach einem halben Jahr wieder rauszunehmen. Und auf jeden Fall habe ich sie dann aber trotzdem mal gefragt, wie es mit der Spirale aussieht. Und sie meinte, dass sie würde mir keine einsetzen, weil, keine Ahnung, irgendwie passt das gebärmutterformtechnisch nicht. Habe ich also gesagt, okay, gut, vertraue ich ihr mal. Wollte mir trotzdem eine zweite Meinung einholen. Bin zu einem anderen Arzt gegangen, zu einem Mann diesmal. Ich war noch nicht oft bei Frauenärztin. Und der war so, ja, nee, Quatsch, das geht, klar. Und war so von wegen, so nach dem Motto, kann ich ihn ja sofort hier einsetzen. Also, und das war aber halt auch, da habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, Verschwörungstheorie, aber du wirst doch gerade übelst bezahlt dafür, mir eine Spirale einzusetzen. Der wollte mir die gefühlt sofort an Ort und Stelle einsetzen.
Ja.
Und dann, ja, wie gesagt, bin ich halt letztens hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin doch nicht mehr ganz so glücklich mit der Pille. Ich habe das Gefühl, je länger ich die nehme, desto mehr merke ich, dass es doch was mit mir macht. Ich habe keine krassen Nebenwirkungen, aber ich finde, man merkt halt einfach, A, bin ich gereizter, B, man merkt dann einfach, dass, ich glaube, wenn man kein so gutes Gefühl für seinen Zyklus und für seinen Körper hat, dann vielleicht merkt man es dann weniger, vielleicht stört es einen dann weniger, aber ich habe an sich ein sehr gutes Körpergefühl. Mhm. Heißt, ich merke auch, dass der nicht natürlich eingestellt ist. Ganz zu schweigen, dass der sich ja auch auf das Liebesleben durchaus auswirkt, diese Hormone. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich die eigentlich nicht nehmen will und habe diese Sachen genannt als Nebenwirkungen. Nicht, dass ich Schmerzen habe. Vorerst. Ja. Und sie war direkt so, ja, dann machen wir mal einen Pillenwechsel.
Ja, genau.
Und ich dachte mir so, hey, ich habe doch gerade gefragt, gibt's nicht noch irgendeine andere Möglichkeit? Ja. Und dann habe ich das halt auch gesagt. Ich will eigentlich jetzt nicht, also meine Mama hatte auch so starke Schmerzen, bei der ist es besser geworden, als sie das erste Kind bekommen hat. Ich habe nicht vor, bevor ich 30 werde, Kinder zu kriegen, habe ich gesagt, naja, ich will eigentlich jetzt nicht noch 6 Jahre lang die Pille nehmen. Aber es hat sie gefühlt alles überhört. Und dann war sie so, ja, aber ein Kind kriegen ist für sie ja momentan keine Option. Oder ich so, nee. Oh. Und dann ist halt das Kondom. Und dann habe ich so, naja, dann habe ich auch gesagt, naja, aber wenn ein Kondom reißt, dann sieht man das doch oder nicht. Das wäre nämlich tatsächlich auch meine Dr. Sommer-Frage, was ich mich schon oft gefragt habe. Wenn ein Kondom reißt, kann das reißen, ohne dass man es sieht? Ist das möglich? Und dann war sie so, nein, aber sie müssen da natürlich eine Pille danach nehmen.
Ja.
Und das ist ja eine sehr, sehr konzentrierte Dosis an Hormonen. Ja. Aber habe ich mir so gedacht, yo, hallo, wenn vielleicht in 5 Jahren einmal ein Kondom reißt, nehme ich doch lieber einmal in 5 Jahren die Pille danach. Und es ist ja nicht so, als hätte ich noch nicht mit Kondom verhütet. Da ist noch nie was schiefgegangen.
Ja, aber
anstatt 5 Jahre durchgehend die Pille zu nehmen.
Ja, ey, ich finde Kondome sind das Beste. Das ist einfach ein riesiger Müllsack mit Kindern, Geschlechtskrankheiten, alles drinne. Aber,
zumal man sowieso mit Kondom zusätzlich verhüten sollte.
Ja,
gerade
und
wenn man wechselnde Geschlechtspartner hat.
Und das ist nämlich auch richtig krass mit der Pille danach. Die Menschen in der Apotheke, die sind auch immer gut judgy dabei. Und als ich das letzte Mal genommen habe, das war eine Frau, die da stand. Und dann bin ich dahin, war so, yo, hier, abgerutscht, bla. Und sie so, also hat mir das dann verkauft und war so, ja, aber beim nächsten Mal bitte wieder vorsichtig sein und geschützten Geschlechtsverkehr haben, weil also zweimal im Zyklus sollten sie die nicht nehmen. Und ich war so zu ihr so, ich war vorsichtig, wie gesagt. Also weißt du, so irgendwie auch direkt Frauen zu unterstellen, Entschuldigung, Menschen mit Uterus zu unterstellen, ihr wart nicht vorsichtig.
Hm.
So, you just couldn't keep it in your pants und jetzt musst du irgendwie am nächsten Morgen, okay, ja, es gibt ja die Pille danach. So ist es überhaupt nicht. Und ich, also es fällt ja auch vielen schwer, überhaupt dahin zu gehen und nach dieser Pille zu fragen, weil dir ja auch Horrorgeschichten dazu erzählt werden. Und natürlich ist die nicht so geil. Und natürlich bringt dir den Zyklus des Todes aus dem Gleichgewicht so. Aber und dann nochmal irgendwie nachzuhauen und zu sagen so, nächstes Mal bitte vorsichtig sein. Und dir so komplett diesen diese Fähigkeit abzusprechen, dass du vorsichtig bist ja. beim Geschlechtsverkehr. Das regt mich so auf.
Aber generell, das ist einfach ein Thema, das ist alles so judgy. Auch mit der Pille, wie gesagt. Und ich kann mich da gar nicht rausnehmen, weil, wenn ich mal ganz ehrlich bin, judge ich eigentlich auch alle Frauen, die oder Menschen, die die nehmen, nur zur Verhütung. Weil ich mir so denke, warum tut ihr euch das an? Warum nehmt ihr diese ganzen Hormone, wenn ihr es ja. quasi medizinisch nicht braucht?
Ja, ja, was ja auch noch richtig anstrengend an dieser ganzen Sache ist. Und wie gesagt, also bei mir ist es nicht so schlimm, aber ich weiß ja zum Beispiel auch bei dir, dass es, das ist mir ja auch erst klar geworden, als wir gemeinsam zu diesem kleinen Happening gegangen sind.
Da sage ich auch noch gleich was zu.
Gut.
Merke ich mir.
Das, also wie schlimm das war, weil, also ich hatte das auch ganz, ganz schlimm so mit 14, 15 und das war auch immer richtig, richtig unangenehm, weil, also da hatte ich wirklich schlimme Schmerzen und dann bin ich in der Schule auch oft ins Sekretariat gegangen zu unserer Sekretärin und die ja dann die Eltern anrufen musste und sagen musste, yo, ihre Tochter ist krank, kann sie nach Hause gehen, hier ist ein Zettel, bla. Und meistens kam ich rein und es standen schon viele andere junge Mädchen da. Und die Sekretärin, die war eigentlich total nett oder witzig so, die hatte auch so eine Berliner Schnauze. Aber wirklich, wenn man dann reinkam, dann hat die immer so die Augen verdreht, war so, Mäuschen, ich kann dich jetzt nicht schon wieder nach Hause schicken. Das haben wir doch erst vor einem Monat gehabt, so bring dir halt
eine Wärmflasche. Ja, Entschuldigung, das ist nur mal monatlich passiert.
Mein Gott. Oder so, wenn sie dann die Eltern nicht erreicht hat, dann immer so richtig so, ich kann deinen Vater nicht erreichen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mach dir jetzt erstmal eine Wärmflasche. Aber wirklich, und es war auch so stigmatisiert, weil dann natürlich auch irgendwie Lehrer und Lehrerinnen da ins Sekretariat reingelaufen kamen und dann direkt gesehen haben und sie waren so, Und, oh, wirklich, und wenn es dann funktioniert hat und man dann nach Hause gehen konnte, dann war diese Frau so, ja, aber nächstes Mal bitte überlegen, ob du dann überhaupt in die Schule kommst, weil das ist ja hier keine Situation, war, da muss ich dich ja immer wieder nach Hause schicken, das ist ja auch nichts. Also, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Bro, ich würde dein Maul am liebsten mit Tampons stopfen, so, wenn ich nach Hause muss, weil ich hier krepiere, dann lass mich auch gefälligst gehen.
Ja. Ja, ich hatte da zum Glück so und so Erfahrung. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Lehrerin, da saß ich im Deutschunterricht, war richtig weggeschallert von Schmerzmitteln, hatte trotzdem noch Schmerzen und hing da, glaube ich, so halb tot, richtig blass und halb einschlafend auf meinem Tisch. Und dann war sie auch erst so, sag mal, so von wegen, was passt du mal auf, schläfst du hier gleich ein oder so? Und dann war ich so, ich hab Unterleibsschmerzen, so richtig nur noch so rausgewimmert. Und dann war sie aber auch so, okay, und war so voll verständnisvoll. Andererseits hatte ich zum Beispiel auch meine Sportlehrerin, ich glaube, wahrscheinlich hat sie sogar gesagt, dass ich auch heimgehen kann, wenn es zu schlimm wird oder sowas. Habe ich meine Sportlehrerin, da habe ich halt auch im Sportunterricht nicht mitgemacht, weil ich Unterleibsschmerzen hatte. Da habe ich auch tatsächlich nur im Sportunterricht nicht mitgemacht, weil, nächster Mythos, sage ich mal, alle Leute, die mir dann immer sagen müssen, ja, probier's doch mal mit Bewegung. Ja, Leute, wenn man leichte Unterleibsschmerzen hat, dann hilft das vielleicht Bewegung. Wenn du überhaupt krepierend in deinem Bett liegst, dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Ja. Und natürlich hilft Bewegung. Und ich bewege mich auch so gut es geht. Aber es hilft auch im wie sagt man das, voraus, provisorisch. Quasi, wenn man sich viel bewegt, dann kann es auch die Schmerzen verbessern.
Vorbeugend.
Aber wenn ich vorbeugen, genau. Wenn man akut solche Schmerzen hat, dann hilft halt auch Bewegung nichts. Nein, sie macht es sogar schlimmer. Ja. Und auf jeden Fall habe ich da nicht mit Sport gemacht, sondern saß heulend auf der Bank, weil die Schmerzmittel noch nicht gewirkt hatten. Und dann war die auch so nach dem Motto, sie hat nicht direkt was gesagt, aber irgendwie so komische Blicke und so einen merkwürdigen Kommentar, so, ja, deine Tage. So nach dem Motto, das will ich Sport schwänzen, weil ich meine Tage hätte. Und ich saß heulend auf dieser Bank.
Das finde ich auch so eine Frechheit. Also auch nicht unbedingt nur bei Periodenschmerzen, auch andere Schmerzen. So, wenn Leute irgendwie denken, so sie wissen jetzt ganz tolle Tipps, wie sie dir jetzt helfen können. So, no, halt einfach kurz das Maul, lass mich hier einfach meinen Schmerz aufbaden. So.
Das ist halt auch, da habe ich mich auch. An sich sind ja Tipps immer gut, so, ne? Bin ich ja dankbar für. Aber
nicht von irgendwelchen Andis dahergelaufen.
Genau, oder zum Beispiel halt auch, hatte ich ein Gespräch mit einer, da ging es auch um die Pille. Und die hat man gleich gemerkt, die findet die Pille ganz, ganz schlimm. Kann ich ja prinzipiell auch verstehen. Ich finde die auch nicht gut. Aber es ist halt wirklich, ohne die Pille, ich bin halt einfach 4 Tage locker im Monat nicht lebensfähig.
Ja.
Und man denkt immer so, wenn es nur die Schmerzen wären und ich halt einfach 4 Tage ausfallen könnte, dann wäre das ja das eine. Aber ich kann halt nicht jeden Monat 4 Tage ausfallen, weil ich mich nicht jeden Monat 4 Tage krank melden kann, nicht jeden Monat 4 Tage auf der Uni arbeiten kann. Wie oft ich schon Panik hatte, allein zum Beispiel Praktika. Was mache ich, wenn ich in der ersten Woche meine Tage habe? Dann mache ich direkt einen schlechten Eindruck. Was ist, wenn ich mich krank melden muss? Es gibt mir sehr viel Lebensqualität, dass ich durch die Pille nicht mehr diese Schmerzen habe.
Ja.
Und auf jeden Fall wusste sie das aber auch zum Beispiel, glaube ich, nicht wirklich. Und sie war halt auch so voll nach dem Motto, ja, die Pille ist so schlecht. Und dann hat sie mit ihrem Freund das zusammen, haben die dann gemeint, mir zu erklären, was die Pille für böse Nebenwirkungen hat. Ich dachte mir so, jo Leute, das weiß ich, aber vielleicht will ich trotzdem nicht jeden Monat vor Schmerzen halt verrecken und im Bett liegen und mich immer krank melden müssen. Ja. Dann hat er noch gesagt, ja, das finde ich sowieso, dann sollte das einfach entstigmatisiert werden und man sollte sich eher krank melden dürfen. Ja, hast du voll recht, bin ich voll bei dir. Trotzdem will ich nicht jeden Monat Schmerzen haben. Das ist ja auch für mich sehr, sehr anstrengend. Ja. Oh, und da habe ich so richtig gedacht, ich kann es ja nicht verstehen. Ich kann es auch verstehen, wenn man judged, wenn jemand die Pille nimmt. Aber dann habe ich mich auch an mich selbst appelliert und gesagt, siehst du, du darfst es auch nicht mehr so machen. Weil man muss es schon mal kurz hinterfragen. Ist auch ein sehr emotionales Thema. Wenn man mich dauernd wieder daran erinnert, dass ich mir da jeden Monat so einen Scheiß reinfahre, ist für mich auch nicht schön.
Ja, ne? Im Endeffekt geht es halt auch niemandem was an, was du dir für Medikamente reinknallst. So, ja. Wenn es dir dann halt dadurch besser geht.
Wegen der Veranstaltung, Leute. Ja, das muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal erwähnen, weil das war ja jetzt auch eine Frau. Das ist nämlich ein richtig krasses Ding, finde ich, dass, ich würde sogar behaupten, viel mehr Frauen das überhaupt nicht verstehen. Auch meine Freundinnen und so. Ich hatte schon so oft Situationen, wo ich mir gedacht habe, oder wo ich mir einfach mal ein bisschen mehr Verständnis gewünscht hätte, weil es macht ja auch Sinn. Die haben selber ihre Tage, schließen dann also von mir auf sich selber, denken sich, was stellt die Alte sich so an?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich richtig dumm.
Ja, das ist nämlich auch so ein Ding, hier so, dass ja dieser Zyklus, der beeinträchtigt dich ja schon in deinem Sein. Und nicht nur die 4-5 Tage, wenn du deine Tage tatsächlich hast, sondern auch so, okay, jetzt ist ungefähr Eisprung, die erste Hälfte des Zyklus, zum Beispiel im Sport. Beim Schwimmen hat es, weil da waren wir halt auch noch in der Pubertät, oder vielleicht hätte es da auch eine Rolle spielen können. Aber in der ersten Hälfte deines Zyklus vor dem Eisprung bist du tendenziell leistungsfähiger als in der zweiten anscheinend. Und ich habe ja die ganze Zeit mehr geschwommen so, und deswegen war direkt Tampon, also das stand überhaupt nicht zur Debatte. Ich hätte ja nicht einfach jeden Monat irgendwie 4-5 Tage nicht zum Training gehen können, weil ich meine Tage habe. Und das fand ich richtig krass, weil in meinem Auslandsjahr habe ich dann, da war ich 17, und dann habe ich gefragt, ja, also meine Gastmutter so, ja, hier hast du einen Tampon? Und sie so, was, ein Tampon? Ich so, ja, I'm on my period. Und sie so, aber du bist doch noch Jungfrau, oder?
Ja, oh, ihre Frage.
Ja, schon, aber so, hä? So, ja, also der entjungfert dich doch jetzt, der Tampon. Und ich war so, ich benutze Tampons, seit ich 11 bin. So. Wenn, dann ist der Zug abgefahren.
Vor allem so dumm, selbst auch Jungfernhäutchen.
Ja, auch ja, ganz falsch, genau. Ganz falsch. Und so, wirklich.
Hymen heißt das. Ja,
dann lass mich doch halt einfach mein fucking Jungfernhäutchen mit einem Tampon zerstören. Wenn ich dafür Sport machen kann oder wenn ich dafür auch einfach durchs Leben gehen kann, ohne dass es sich anfühlt.
Aber Lotti.
Als würde mir warme Schokolade das Bein runterlaufen.
Dann bist du ein Slut.
Ja, bin ich.
Aber siehst du, Lotti, das mit dem, dass der Zyklus einen so beeinflusst, deswegen sind doch Frauenkörper auch so kompliziert.
Ja, und das ist
deswegen
auch
wollen wir doch auch die Medikamente nicht an denen testen, damit die ganze Hormone, ach. Ja, naja, und auf jeden Fall ist das so. Und da habe ich, es gibt doch jetzt auch immer wieder mal so Debatten zu Menstruationsurlaub.
Ja.
Habe ich auch auf Facebook letztens einen Artikel zugesehen und mir die Kommentare mal durchgelesen. Und da waren auch Männer als auch Frauen, die so waren, was stellen die sich so an? Mhm. Eine war auch so, ach, die Mädchen heute, die sind immer verweichlichter. Ich bin damals noch mit meiner Periode, bla bla bla. Ja, Ursula, ist mir doch egal, was du mit deiner Periode gemacht hast. Wenn bei dir 200 Milligramm Ibuprofen reichen, dann ist das schön für dich. Freu dich doch einfach drüber. Oh! Oder genauso wie mein Vater, der hat dann immer gesagt, ich meine, das war halt ein dummer Witz. Dann war der immer so, ja, früher hatten die Frauen das nicht, weil die waren halt einfach immer schwanger. Ja, okay, danke. Danke, dass du mir, deiner 11-jährigen Tochter, jetzt diesen weisen Rat gibst, dass früher die Frauen keine Unterleibsschmerzen hatten, weil sie immer schwanger sind. Ich bin fucking 11 Jahre alt. Soll ich jetzt schwanger werden, bis ich in die Menopause komme oder was? Das war halt ein dummer Dad-Joke, aber da dachte ich mir auch jedes Mal so, yo, danke, das hilft mir jetzt nicht weiter.
Tatsächlich, und dann, also nachdem ich dann die Pille wieder abgesetzt habe, so wie gesagt, jetzt habe ich schon mehr Beschwerden als mit Pille, aber nowhere near, wie schlimm sie davor waren.
Ja. Mein Papa wollte auch, der stand da so und war so, ja, soll ich einen Notarzt rufen? Was soll ich machen? Und auf jeden Fall hat da ein Mann auch so geschrieben, ja, und da hat er an sich auch recht, wieso Urlaub, wenn man krank ist, ist man krank, soll man sich einfach krank melden, und Menstruationsurlaub suggeriert auch voll das Falsche, weil es ist ja kein Urlaub, so. Urlaub ist schön und entspannt, dann mache ich schöne Dinge. Urlaub. Wenn ich krank Unterschmerzen habe, dann bin ich krank. Aber sich halt einfach so, ganz ohne Probleme, jeden Monat krank zu melden, ist halt nicht. Das versteht halt keiner. Dann kriegt man halt immer dumme Sprüche. Ja, stell dich doch nicht so an. Nimm doch eine Ibu. Hä? Wenn es gar nicht geht, nimm doch eine Ibu.
Gibt doch übrigens ganz viele Menschen, die allergisch sind gegen Ibuprofen, gegen den Wirkstoff. Gut, wir haben hier schon mucho time on the clock. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Runde Corona-Entdeckungen und dann...
Nee, warte, ich muss noch eine Sache sagen. Okay. Und deswegen, also ich wünsche mir nicht, dass Endometriose ist eine chronische Krankheit, ja? Ich wünsche mir nicht, dass ich das habe. Aber ein ganz kleiner Teil in mir denkt sich manchmal sogar, ach so, weil die Sache ist, man kann das nur sicher diagnostizieren mit einer Bauchspiegelung. Und das ist halt ein richtiger Eingriff.
Ja.
Ergo, und die Behandlung ist sowieso mehr oder weniger Hormone halt. Das heißt, meine Frau letztens zum Beispiel rät mir an sich jetzt so nicht dazu, weil es an sich einem nicht ganz so viel bringt, das zu wissen. Ich denke mir so, ich glaube schon, dass es mir viel bringen würde, weil man zum Beispiel, wenn dann wieder auch Freundinnen mich überhaupt nicht verstehen, wenn ich irgendwas absage, weil ich sage, ich habe meine Tage, wenn man dann sagen könnte, ich habe aber Endometriose, ich wette, dann würden Leute das mehr akzeptieren.
Ja.
Aber ich will es trotzdem nicht haben.
Nee, das wünsche ich dir auch nicht.
Ja, aber so traurig ist es. So weit ist es schon gekommen, dass man sich fast schon denkt, naja, so eine Diagnose von einer chronischen Krankheit, das würde mir weiterhelfen. So stigmatisiert ist das noch, sage ich dir. Naja.
Ach, da würde eigentlich auch noch ganz gut wegen Stigmatisierung noch ganz kurz ein Anfüger passen. Und zwar, dass man sich ja auch früher immer gefragt hat, also... Periode wird ja dann auch immer so, oh ja, jetzt ist man eine Frau. Ah. Und das es wird ja auch immer angepriesen, als man blutet. Aber man blutet eigentlich gar nicht so viel, habe ich das Gefühl. Vor allem kommt halt die Gebärmutterschleimhaut? Vor allem kommt die Gebärmutterschleimhaut halt einfach aus dir raus. Und das ist kein schönes, rotes Edward Cullen Twilight-Blut. Das ist...
glibberiges, so,
jetzt hört euch das alle an. Zeug. Gegen die Stigmatisierung. Das ist brauner Schleim. Und du fragst dich zwischendrin so, how the fuck did we produce this?
Das wird jetzt richtig peinlich, weil... am Ende sehe ich es Quatsch und wir wissen selber nicht wirklich, wie unsere Körper funktionieren. Aber das baut sich ja auch den ganzen
Tag auf. Dann kann sich das Patriarchat ja auch mal fragen, was da falsch gelaufen ist.
Das baut sich ja auf und dann mit der Periode wird es wieder abgetragen quasi. Aber es ist ja nicht, dass das frisch entsteht.
Nee, ist es auch nicht.
Na eben.
Da springt ja auch irgendwann ein Ei, wenn du keine Pille nimmst. Und es nistet sich ja dann...
Hühnerei?
Genau, ein Hühnerei. Ein Frauenei. Und es nistet sich ja dann da ein, in den kleinen braunen Tick-Tick-Ticks. Und wenn dann Befruchtung stattgefunden hat,
kleiner
dann...
Samen?
Richtig, da wenn der Samen das Ei befruchtet hat. Oh,
ja, und den Eisprung, das ist ja auch die Zeit, in der Frauen oder Menschen mit Uterus durch den Eisprung am hornigsten sind. Ja, Hormone werden freigeschüttet und die Pille unterdrückt den Eisprung. Lasst euch das mal von mir womensplained haben. Wurde mir auch schon mal von einem Mann erzählt. Nur mal so nebenbei, Lotti. Das wurde mir auch schon mal schön gemansplained, was denn eigentlich die Pille für eine Auswirkung auf die Libido hat. Ach nee, Hermann, glaubst du nicht, dass ich das selber weiß?
Ach ja. Aber was ich auch schön finde an der Periode ist einfach, der Körper ist wirklich, jeden Monat ist er so, okay. Letzten Monat wolltest du nicht, aber how about diesen Monat? Und dann ist es immer fleißig, bist du, keine Ahnung, 50 bist du oder so, ist jeden Monat so, okay, Lotti, this time though. Und vergibt dir immer wieder, aber am Ende des Monats ist er so, du bist so eine dreckige
Hoe. You bitch, bist nicht pregnant geworden, Alter.
Jetzt Schmerz, Pain, Agony für 4 Tage. Und danach sind wir aber wieder okay, aber diese 4 Tage... You have to suffer.
Aber auf der anderen Seite, während der Schwangerschaft hat man doch auch die übelsten Hormonschwankungen, Covid. Also ich meine, ich war noch nie schwanger. Also bestimmt ist es für viele auch sehr schön, aber ich glaube, für viele ist es auch sehr anstrengend. Wird man eigentlich auch bestraft.
Ja.
Und dann noch so ein Melone aus einem rauspressen, auch bestraft.
Ja. So, jetzt hier Corona.
Okay.
Ich war letzte Woche tatsächlich also die Freibäder haben wieder offen und ich war letzte Woche schon 2-mal schwimmen. Und diese Woche ist das Wetter ein bisschen blöd und I had other things to do, deswegen nicht. Aber es ist so, dass... Also ich bin schon, ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich eine sportliche Person bin, aber schwimmen kann ich schon sehr gut. Ich bin, glaube ich, auch eine sehr grobmotorische Person, ein bisschen tollpatschig so. Und beim Schwimmen ist es aber alles nicht so. Und also es gibt, glaube ich, keinen Ort auf der Welt, das klingt jetzt richtig cringe und pathetisch und cheesy, aber so, ist mir aufgefallen im Wasser. Es gibt keinen Ort, wo ich mich so gut bewegen kann wie im Wasser oder wo ich so...
Das ist so schön schwerelos.
Genau, wo ich so, mir meines Könnens so bewusst bin wie im Wasser. Und es ist nicht mal so, dass ich irgendwie komplett krass durchs Wasser pacen würde oder so, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber es gab schon mal eine Situation, da kam ein wirklich Mitte 60-jähriger Mann auf mich
hast
zu.
Hast du, glaube ich, schon mal erzählt.
Im Schwimmbad, ja. War so, ja, wow, du kannst ja so toll schwimmen. Und dann will der mich in die Schwimmgemeinschaft Ginnheim holen und ich so, no thanks. Und er so, hey, ich frag noch 7 Mal. Egal. Auf jeden Fall gibt es im Freibad auch ein, oder gab es auch einen Mann, der auch geschwommen ist, aber vor allem ist er, glaube ich, sauer gewesen auf mich, weil er mich so nervig immer abgeblockt hat oder so, wenn er also so richtig losgepaced ist, wenn ich hinter ihm war, und dann während, also ich wollte ihn überholen und dann ist er immer noch so ein bisschen weiter nach links, weil man überholt ja immer von links, und dann ist er immer weiter nach links, damit ich ihn dann nicht überholen kann. Oder was auch manchmal passiert ist, ist, dass wenn wir so nebeneinander waren, du kannst ja einfach an der Wand anschlagen und dann, du schwimmst ja immer so im Kreis und eigentlich eine Seite schwimmst du los und auf der anderen schwimmst du aber quasi immer wieder zurück. Und er hat mich immer so abgeschnitten, dass ich quasi nicht richtig mit meiner Hand anschlagen konnte, sondern hat sich wirklich vor mich geworfen, dass ich dann nicht gut an die Wand komme und dass ich mitten im Wasser, oder was heißt mitten im Wasser, aber kurz vorher aufhören muss und mich aufregen muss. Oder wenn er gemerkt hat, so, ich bin hinter ihm, dann hat er ganz doll angefangen, mit den Beinen zu strampeln und so. Und hat mich, wenn wir dann gemeinsam an der Wand standen, immer so richtig passiv-aggressiv angeatmet oder mich so angeguckt und so den Kopf geschüttelt. Und irgendwann wollte ich auch so fragen, so, Entschuldigung, was, what the fuck ist ihr Problem? So, es tut mir leid, dass ich schneller und besser schwimme als sie und ihr kleines Cis-Mann-Dasein jetzt mal hier ein bisschen untergraben muss, you angry white man. Aber it is what it is. Ja, nichtsdestotrotz macht mir Schwimmen sehr viel Spaß.
Aber hast du ihn gefragt?
Ich habe ihn nicht gefragt. War konfrontationsscheu, weil ich auch einfach so war.
Nimmst du dir fürs nächste Mal vor?
Ja, aber ich dachte mir auch so, ey, ist mir auch eigentlich ein bisschen egal. So, ich weiß, I'm the coolest in the pool und du kannst mir gar nichts. So, egal, was du jetzt hier hast. Mein Können überwiegt es. Ja, genau. Schwimmen. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ich war letztens auch im Freibad schwimmen. Ich war extra früh morgens, aber es war sonntags, es war trotzdem recht voll. Und weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Das beobachte ich regelmäßig beim Schwimmen. Wenn ich schwimmen gehe, dann gehe ich doch Bahnen schwimmen.
Ja.
Also entweder ich gehe planschen, dann gehe ich ins Freibad, so for fun,
ja.
Oder ich gehe schwimmen. Und dann habe ich da so Leute gesehen, die kannte ich auch. Und ich bin halt geschwommen, ich schwimme immer 1 Kilometer. Und ich mache auch zwischendurch mal eine Pause, aber höchstens nach 10 Bahnen oder so mal. Und dann auch nur kurz, mal kurz durchatmen, kurz die Brille, die so beschlagen ist, säubern. Und dann auf jeden Fall, immer wenn ich gefühlt am anderen Ende der Bahn ankam, haben die Pause gemacht. Bin wieder zurück, wieder hin, waren immer noch eine Pause machen. Die haben in der Zeit, in der ich da, 50 Meter Becken, also 20 Bahnen geschwommen bin, haben die gefühlt die Hälfte der Zeit Pause gemacht. Warum geht man dann schwimmen?
Ja.
Und dann stehen die immer am Rand und versperren den Rand.
Ja, genau.
Und ich brauche den Rand. Ich kann so eine Welle nicht. Das ist so eine Drehung. Ich muss mich da abstoßen.
Okay. Ja, aber auch wenn sie dann da stehen und du quasi deine Rollwende machen möchtest, oh, das nervt mich auch so hardcore.
Warum macht man das? Das verstehe ich nicht so.
Weil es schneller geht.
Nein, ich meine, warum man so viele Pausen macht.
Ja.
Dann, das ist dann, wenn man, das ist ja so, wie wenn man beim Joggen geht, alle 100 Meter stehen bleibt. Das hat doch dann keinen Effekt, oder nicht?
Weiß ich nicht genau. Also, wenn du so Sätze hast, dann, glaube ich, ergibt es schon Sinn, mal eine Pause einzubauen zur Regeneration. Ich frage mich auch mittlerweile, wie ich früher bitte 7 Mal die Woche 2 Stunden am Tag geschwommen bin.
Das ist wirklich sehr viel, ja. Da würde ich auch mal ein Päuschen machen. ja, ich habe keinen Corona-Bums, weil ich meine, und damit beende ich jetzt diese Kategorie.
Und damit beenden wir die Pandemie auch.
Genau, weil momentan sieht es ja einigermaßen gut aus. Die Lockerungen sind da, deswegen, wenn, müssten wir eigentlich jetzt über Lockerung-To-Dos sprechen.
Oh,
aber ich glaube, da fällt euch allen selbst genug ein, was man machen könnte.
Und da kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr raus.
Ja, und na, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt, Lotti, sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe auch eben schon überlegt, die letzte Folge hieß ja eine knackige Folge. Es wäre eigentlich super lustig, wenn wir diese Folge eine lange Folge oder eine nicht knackige Folge nennen.
Eine schlaffe Folge.
Nee, weil sie ist ja so lang. Aber ja, sie muss schon thematisch benannt werden. Naja, deine Empfehlung.
Ja. Hau mal raus. Ich habe heute eine, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber seitdem die Lockerungen sind, ich habe, glaube ich, seit 2,5 Wochen Netflix nicht mehr aufgemacht. Aber als ich zu Hause war, habe ich ja viel Zeit mit meiner Mutti verbracht und wir haben The Underground Railroad geguckt. Das ist die neue Serie von Barry Jenkins. Barry Jenkins kennen wir ja von Moonlight und If Beale Street Could Talk. Und The Underground Railroad basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead aus dem Jahr 2016. Und Barry Jenkins hat tatsächlich auch nach Moonlight angefangen mit diesem riesigen Projekt. Und die Underground Railroad nannte man so ein verzweigtes und informelles Schleusernetzwerk, das ungefähr 100.000 versklavte Menschen in der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert aus den Südstaaten zur Flucht in den Norden oder nach Kanada, also in die Freiheit halt, verholfen hat. Es geht um die Flucht der Sklavin Cora, die von einer Baumwollplantage in Georgia flieht und eben über dieses Netzwerk quasi in verschiedene Staaten gen Norden flieht. Und Barry Jenkins hat diesen Begriff der Underground Railroad sehr wörtlich genommen und in dieser Serie ist es quasi ja eine fast magische Eisenbahn eigentlich, die unterirdisch an geheimen Stationen hält. Und in der Geschichte, wo es halt spezifisch um Cora geht, landet sie oder hält diese Bahn in South Carolina, North Carolina, Tennessee und Indiana. Und auch wenn Cora die Flucht zwar gelungen ist, ist sie halt alles andere als frei, weil der sogenannte Sklavenjäger Arnold Ridgway, gespielt von Joel Edgerton, ihr auf den Fersen ist. Und wie gesagt, also Barry Jenkins hat unmittelbar nach Moonlight mit dieser Serie angefangen und also man kann es eigentlich nicht anders sagen, es ist eher ein 10-stündiges audiovisuelles Kunstwerk geworden als wirklich eine Serie. Und also ist klar, es ist eine Serie, ist auch narrativmäßig so aufgebaut, aber es gibt sehr oft so künstlerisch gewählte Einstellungen, es werden verschiedene Künste und auch Kunstepochen miteinander verwoben und es ist allgemein sehr fein zwischen den Zeilen gelesen. Also es gibt auch ganz viel Zitate oder es werden Thematiken angeschnitten. Ich habe zum Beispiel im letzten Sommer eine Hausarbeit geschrieben zu der Theorie von einer Professorin, English Literature Professorin, Saldia Hartman, die ist Afroamerikanerin und hat das Konzept der Critical Fabulation ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, sagt ihr das was?
Mm-mm.
Okay, also es bedeutet quasi, und da hat sie ja auch völlig recht, dass die Geschichten oder in der Geschichte, wie wir über Sklaverei lernen, geht es immer um Gewalt oder es kommen nie die Leute zu Wort, die quasi unter diesem Regime gelitten haben, sondern halt immer diejenigen, also wir haben besonders Quellen von sogenannten Sklavenhaltern. Und halt, die Geschichte ist sehr weiß in dieser Hinsicht. Und dieses Critical Fabulation ist quasi, sie sagt, es ist nicht historisch akkurat, aber so könnte es eventuell gewesen sein. Und diese Underground Railroad ist zum Beispiel so eine Critical Fabulation, finde ich, weil man weiß, es wird sicher, oder physikalisch ist es, glaube ich, auch gar nicht möglich, dass unter der Erde so eine riesige Eisenbahn fahren kann, wie da in dieser Serie. Aber genau, es ist zum Beispiel auch so, dass in der Serie dieser Alltag auf der Plantage auch was Schönes hat und auch irgendwie gibt es immer, auch wenn diese Serie sehr dunkel ist, es gibt immer was Hoffnungsvolles. Und das ist eben auch ein Kriterium dieser Critical Fabulation, dass es nicht immer so eine Erzählung von Schmerz und Leid ist, sondern dass eben hinter diesen Opfern auch Menschen waren, die eben auch einen Alltag hatten, so. Und das wird eben da aufgegriffen. Es geht auch ganz viel um Black Culture. Und viele Szenen, die in den 80, also ungefähr 1860 ungefähr spielt es, die da spielen könnten und sind auch genauso in den vergangenen 10 Jahren mehr oder weniger passiert, könnten eben auch heutzutage passieren. Und das auch sehr interessant ist an dieser Serie, Jenkins lässt die ZuschauerInnen mehr sein als halt nur das. Und während der Serie schafft er es, irgendwie unsere Meinung zu bestimmten Themen uns hinterfragen zu lassen oder uns halt intensiv mit den Meinungen so auseinanderzusetzen. Aber zwingt dabei nichts auf, sondern stellt die Gedanken einfach in den Raum und man selbst setzt sich damit irgendwie auseinander. Genau, die Serie hat 10 Folgen, eine Stunde, aber es ist eigentlich 10 alleinstehende Filme und man kann sie nicht so richtig durchbingen. Es ist einfach too much. Sie ist auch sehr, zum Teil sehr gewaltvoll, sehr dunkel und auch kompliziert irgendwie zu verstehen und auch a lot to take in at once. Die Rollenentwicklung ist auch einfach phänomenal gemacht. Also Cora sagt verbal relativ wenig, drückt dafür aber unglaublich viel Trauer, Wut und auch alles andere, was bei ihr abgeht, durch halt Mimik und Körpersprache aus. Und sie wird von Tuso Mbedu gespielt und die macht es super, super gut. Was auch sehr schwierig war, war der sogenannte Sklavenjäger, weil der halt super grausam und schrecklich ist und offensichtlich Gefallen daran findet, schwarze Menschen zu quälen. Aber, also ist eigentlich der ultimative Redneck. Gleichzeitig schafft es Barry Jenkins aber auch, dass die Zuschauenden trotzdem irgendwie überrascht sind, weil er manchmal auch so in all dieser Grausamkeit Dinge tut, die halt irgendwie menschlich erscheinen. Zum Beispiel hat er einen Gehilfen, Homer. Homer ist schwarz und das ist nicht sein Sklave, sondern er hilft ihm freiwillig, entflohene, versklavte Menschen zu finden und die zurück zu ihren, in Anführungszeichen, Besitzern zu bringen. Und zu Homer, der schwarz ist, ist er total lieb und nett. Und gleichzeitig zu Cora, die entlaufene Sklavin quasi ist, die quält er bis zum geht nicht mehr. Und es ist irgendwie eine ganz komische Dynamik. Schwierig und unglaublich gut gemacht. Und die Kamera ist auch phänomenal. James Laxton ist der Kameramann und der schafft es halt irgendwie sau viel durch die, also durch seine landschaftliche Inszenierung eben auch Geschichte zu erzählen, Geschichte über die Landschaft zu erzählen, durch die Landschaft. Und es ist einfach eine krasse Serie. Also ich habe die, wie gesagt, meiner Mutter geguckt und jedes Mal war es so richtig so uff. Und man will aber auch weitergucken, aber gleichzeitig ist es auch super viel in one go to take in. Phänomenal, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ja, sehr gut. Hört sich viel an.
Ja, sehr viel. Gut an. Und ich glaube, wenn man sie auch mehrere Male gucken würde, dann findet man auch immer mehr so Black Culture References und Geschichtserzählungen und ganz viel auch so Black Artists und Black Historians und so.
Danke, Lotti.
Wir haben's.
Ich bin richtig müde jetzt. Ja. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
We do indeed. Ja, hören wir uns in 2 Wochen wieder oder bist du wieder Travel-Lisa-mäßig on the go? Heute ist nämlich Donnerstag.
Nee.
Und Lilith, wir nehmen am Donnerstag auf, weil Lilith nämlich dieses Wochenende und das Wochenende drauf kleine Erlebnisse hat. Ich bin schwer neidisch, nee, weil I'm just gonna have Uni-Scheiße to do.
Warte mal, die nächste Folge kommt dann ja. Ich habe auch Uni-Scheiße to do. Das Problem ist nur, dass ich es nicht tue. Die nächste Folge müssen wir dann ja am 14. hochladen. Das heißt, dann müssen wir am 10.11. aufnehmen. Am 11. kriege ich meine 2. Impfung.
Ah ja, okay.
Da bin ich nicht weg. Okay. Ja, tschüss.
Tschüss.